Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Carolina.
Heute, wie Schwarmintelligenz Robotik revolutioniert. In dieser Folge sprechen wir mit Marc Dassler und Dr. Dorian Scholz von Energy Robotics, den deutschen Experten für Softwarelösungen in der schwarmintelligenten Robotik. Wir wollen wissen, warum Robotik nicht nur Zukunft, sondern auch ein Gamechanger in der Gegenwart ist, wie Schwarmroboter kosteneffiziente Automatisierungslösungen bieten, die sich gerade bei Fachkräftemangel lohnen. Darüber hinaus stellen wir die Frage, welche Aufgaben Roboter übernehmen, um Menschen für anspruchsvollere Tätigkeiten freizusetzen, wie innovative Software ganze Flotten gemischter Roboter steuert, von Drohnen bis Bodenrobotern. Und nicht zuletzt, warum Robotik auch ein Magnet für junge Talente ist und wie sie die Transformation in Unternehmen vorantreibt. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo, herzlich willkommen, Marc und Dorian, hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit uns diesen Dialog macht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ihr macht, wenn man so will, Service and Maintenance Roboter und auch irgendwie Software, um ganze Flotten von solchen Robotern, Drohnen und so weiter zu steuern. Und eine der Thesen oder einer der Trends, die wir sehen, ist, dass wir dieses Problem des demografischen Wandels haben. Ja? Und eines der größten Probleme haben wir bei Fachkräften. Und deshalb glauben wir, dass Unternehmen, so wie ihr, die es schaffen, Fachkräfte intelligent zu automatisieren, einfach eine große Chance haben. Und deshalb dachten wir unterhalten uns mal mit euch, weil ihr macht genau das. Ja, und vielleicht erklärt ihr uns mal kurz, wer ihr seid und was ihr macht.
Fange ich vielleicht mal an. Ich bin Marc, CEO, Co-Founder. Ich habe Dorian vor über 20 Jahren irgendwann beim Studium getroffen. Damals haben wir autonome mobile Roboter gemacht in Form von fußballspielende vierbeinige Roboter, die sich gegenseitig auf dem Feld versucht haben zu behaken. Autonom bedeutet, keiner steuert sie fern, sondern sie kriegen eine Software und diese Software wird dann so gesehen auf Play gedrückt und 10 Minuten lang, weil eine Halbzeit hoffst du, dass du alles richtig programmiert hast, weil eben halt nur der Pause kannst du irgendwie mal kurz ran. Und daraus ist dann über 20 Jahre später dann die Idee entstanden, mit vielen, vielen Wettbewerben, die zwischendrin noch stattgefunden haben in der Industrie, wo es darum ging, bestimmte Bereiche in der Industrie zu automatisieren. Daraus dann tatsächlich ein Produkt zu bauen und sagen, okay, wir verlassen jetzt eigentlich den Forschungsbereich und wir sind jetzt eigentlich schon so groß und erwachsen in dem Thema Robotik und der Software vor allem drumherum, dass es absolut Sinn macht, da jetzt Anwendungen dafür zu suchen. Und wir wurden auch so gesehen teilweise gesucht, also wir wurden gefunden und haben auch gesucht, damals in dem Umfeld Öl- und Gasindustrie, wo es darum ging, hat sich angefangen mit einem Wettbewerb, der aufgerufen wurde von Total Energies damals. Und darin ging es darum, die Automatisierung von einer Offshore-Plattform zu ermöglichen, dass da eben halt tatsächlich ein Roboter tägliche Aufgaben übernimmt und Überwachungsaufgaben vor allen Dingen und dann später auch vielleicht der Last Man Standing, wenn eine Situation ist, da ausweicht. Und daraus ist Energy Robotics dann entstanden und ich bin der so gesehen die Commercial-Seite betreut als CEO und Dorian ist so gesehen der die ganze Technik da hinter sich hat. Vielleicht Dorian, drüber zu dir.
Genau, ja, kann mich auch kurz vorstellen. Hi, ich bin Dorian, ich bin auch einer der Mitgründer. Wie Marc sagt, wir kennen uns seit über 20 Jahren jetzt, haben viel in der Robotik zusammen gemacht und eben am Ende unserer universitären Laufbahn dann festgestellt, dass im Bereich Inspektionsroboter wirklich noch ein Markt da ist, der noch unerschlossen ist. Vor allem, wenn es um mobile Roboter geht, die in Großindustrieanlagen rumlaufen, Outdoor wie Indoor, und dort eben Daten einsammeln, um diese Anlagen sicherer zu machen, um die besser betreiben zu können und um vor allem diese unangenehmen und wiederholenden Aufgaben, die dort anfallen, die tägliche Inspektion, das tägliche durch die Anlage durchgehen, dass das eben gut automatisierbar schon ist.
Und das Spannende an euch finde ich ja, dass ihr das im Schwarm tut. Ja, also es geht ja nicht um den Einzelroboter, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern dass es tatsächlich Schwarmintelligenz ist, richtig?
Genau, also ein ganz wichtiger Aspekt bei uns ist eben, dass wir nicht auf diese Einzelroboter gucken, wie es eben viele heutzutage immer noch schauen, die einen einzelnen Roboter einsetzen, um eine Aufgabe zu erfüllen, sondern für uns, wir schauen da in einem, was wir nennen das ein Site-Centric View drauf. Also das heißt, wir gucken von der Gesamtanlage drauf und schauen uns die Anlage an und identifizieren dort, was muss alles inspiziert werden und wie kann man das eben am effizientesten mit verschiedenartigen Robotern machen, weil es gibt eben nicht den einen Roboter, der alle Aufgaben erfüllen kann, der alles inspizieren kann, sondern diese Aufgaben werden immer aufgeteilt werden müssen zwischen fliegenden Robotern, also Drohnen, zwischen laufenden Robotern, die über Treppen und andere Hindernisse kommen und aber auch zwischen deutlich kosteneffizienteren Robotern, die eben mit langen Laufzeiten, langen Batterielaufzeiten auf Rädern fahren, dadurch viel, viel effizienter sind und dementsprechend sich ja über lange Zeit auf diesen Anlagen bewegen. Und die Kombination daraus ergibt eben eine ja kosteneffiziente Nutzung, aber auch eben erst die Möglichkeit, sowohl eine Vogelperspektive als auch die Nahaufnahmen mitten in der Anlage zu generieren.
Jetzt hast du gerade was getroffen, Kosteneffizienz. Was heißt das denn ganz konkret? Kann man das berechnen? Habt ihr das mal berechnet?
Ja, da kann man, also im Endeffekt, du musst ja schauen, du hast einen Roboter, also wir machen ja nur die Software. Das heißt, wir sind eben das Robot Brain, das Cloud Brain, was das alles zusammen verknüpft und was eben halt über verschiedene Robotertypengrenzen hinweg agiert, ja. Und die Realität ist eben halt, dass das natürlich ganz hart bestimmt wird von der Hardware, die du einsetzt. Also zum Beispiel hat ein laufender Roboter, sieht immer ganz toll aus, wenn du vierbeinige Roboter durch die Gegend laufen siehst. Aber die haben immer den Nachteil, dass die ihr Gewicht immer selber tragen müssen. Das heißt also, sie haben eine gewisse Begrenzung, weil selbst stehen kostet Energie. Dafür haben eben halt fahrende Roboter den Vorteil, dass sie eben halt, wenn sie fahren, relativ wenig Energie verbrauchen, weil der Rollwiderstand sehr gering ist und sie, wenn sie stehen bleiben, eigentlich keine Batterie verbrauchen, um eben halt sich selber aufrechtzuerhalten. Und damit ergeben sich natürlich auch verschiedene Anwendungsfälle, genauso wie bei der Drohne. Und wenn man dann eben halt rechnet, dann muss man sich überlegen, was ist denn jetzt der so gesehen der Use Case, wenn wir jetzt über Inspektion oder Monitoring von irgendwelchen Großanlagen denken. Dann hat jetzt zum Beispiel so, nehmen wir mal so eine Ölraffinerie, die hat irgendwie ein paar Millionen Datenpunkte, die eigentlich einsammeln wollen. Und zwar 300.000 bis 1 Million im Monat. Das ist so die Aufgabe, die die Menschen jetzt gerade machen. Die gucken sich unglaublich viele Sachen an. Die laufen alle 8 Stunden pro Schicht, laufen da 30, 40, 50 Leute durch die Gegend und gucken sich Maschinen an. Also wie viel Öl ist noch drin? Stimmt der Druck, ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig? Da hinten der Schalter wirklich umgelegt, das Ventil geschlossen? Ist ja der Feuerlöscher noch da, wo er sein sollte und nicht irgendwie weggetragen worden? Ist der Mülleimer voll? Man kennt die Aufgaben und kann sich das in etwa vorstellen, so wie wenn man einfach mal durch deine eigene Wohnung durchläuft und checkt, ob jetzt alles aufgeräumt ist. Das machen die ja so täglich. Und das kann man eben halt berechnen und kann sagen, okay, was kostet mich es so gesehen, einen Datenpunkt von mir aus die Temperatur irgendwo abzulesen. Und das hängt natürlich direkt ab, welche Hardware ich einsetze. Also zum Beispiel, laufender Roboter ist toll. Die meisten Anlagen sind immer ziemlich aufgebaut, dass du mit dem Auto zum Beispiel ranfahren kannst oder eben halt mit Laster oder irgendwelchen schweren Maschinen. Und damit brauchst du nicht unbedingt die Beine. Das heißt also, du hast den Vorteil, dass du dann wieder selber einen fahrenden Roboter einsetzen kannst. Und der kann dann so irgendwo zwischen 5 bis 30 Cent, je nachdem, was das für ein Roboter ist, welcher Aufbau, welche Voraussetzungen er noch mitbringt. Das sind so die Kosten, was so ein Roboter kostet. Und wenn man das dann in Verhältnis mit Menschen setzt, dann muss man halt sagen, okay, der kann natürlich nicht alles, was der Mensch kann. Und er ist nicht so schlau wie der Mensch, aber er kann eben halt, wir sprechen in dieser Industrie immer von den sogenannten dull, dirty and dangerous tasks. Ja? Also alles, was langweilig ist, was wiederholend ist, einfach, was dreckig ist, was auch gefährlich ist. Wenn du diesen Teil wegnimmst und so gesehen den Menschen auf die höherwertigen Fähigkeiten setzt, dann hast du den Vorteil, dass die sich wieder um wichtigere Dinge kümmern können, als eben halt zu schauen, ob es jetzt da mehr tropft oder weniger tropft als gestern. Ja, und das Ganze ermöglicht dann, sodass du irgendwie auf der Kostenseite irgendwo bei 20% von den Menschen, also Kosten von einem technischen Mitarbeiter bist oder eben halt bei 50%. Aber wir werden in der Zukunft einfach erleben, dass, wie wir das bei Handys auch gesehen haben, dass die Kosten einfach ins Bodenlose fallen. Und relativ zügig gibt es eben auf der Hardware-Seite einfach eine große Verfügbarkeit an verschiedenen Roboter-Hardware. Und das ist so gesehen, treibt natürlich dann auch die Automatisierung, weil du dann nicht nur in den Hochpreissegmenten wie Öl und Gas unterwegs sein kannst, sondern auch immer mehr in Stromerzeugung, immer mehr auch in Überwachung, Security, der Wachmann oder dann später auch in den Bereichen wie zum Beispiel hier Landwirtschaft, Agriculture. Auch da wird es immer mehr Einzug halten, weil du dann eben halt mit der Kostenkalkulation effektiv sein kannst. und Kosteneinsparung bzw. Auto wirklich automatisieren kannst, weil das ist ja immer eigentlich der Grund dahinter. Also entweder du fehlen die Ressourcen oder es ist zu teuer geworden, deswegen automatisiert der Mensch.
Das heißt, im Moment ist quasi euer Value, es kostet 20-50% von dem, wenn es ein qualifizierter Mensch macht.
Eigentlich ist es eher der demografische Effekt. Also die Unternehmen, der Trigger ist ja der, warum solltest du jetzt bereits automatisieren? Da brauchst du eine Karotte für die meisten Unternehmen und sagst, guck mal, du kannst hier die Sicherheit nach oben bringen. Ja, du kannst einfach dafür sorgen, dass dann Leute nicht mehr in diesen Bereichen unterwegs sind, wo immer wieder Unfälle passieren. Ja, dann sind sich alle drüber einig, dass das vorteilhaft ist. Wenn es dann auch noch ein bisschen günstiger ist, dann sagen sie, okay, das macht wirklich absolut Sinn, dass ich da jetzt irgendwie schon mal anfange einzusteigen. Und die langfristige Aussicht ist, ich habe so in 3-5 Jahren gar nicht mehr die Ressourcen, um es zu stemmen. Ich muss jetzt was machen, ja, sonst, und wir wissen alle, wie, sagen wir mal, träge Unternehmen reagieren. Das ist ja, am Ende sind es wieder Menschen, die einen Kulturwandel erleben, weil sie jetzt die Automatisierung wahrnehmen. Die Dinge, die man vorher eben halt per Hand gemacht hat, wo man immer gedacht hat, das wird immer so bleiben, das ändert sich jetzt nun.
Und wie beobachtet ihr gerade diesen demografischen Faktor? Weil wir sehen den ja auch. Gerade Fachkräfte, die solche dull, dangerous tasks machen, ja, gibt es immer weniger. Ja. Und wie nehmt ihr das wahr? Weil ihr seid ja genau an dieser Schnittstelle zwischen Fachkräftemangel und Automatisierung. Ja.
Genau. Wir sehen ganz klar, dass das eben ja von der Industrie gebraucht wird, ganz arg. Die kriegen einfach gar nicht genug Leute jetzt nach. Vor allem, wie Marc gerade beschrieben hat, in diesen Jobs, die aus vielen, vielen Gründen eben unattraktiv sind, haben die einfach gar nicht die Chance, Mitarbeiter zu kriegen, vor allem junge Mitarbeiter, die solche Jobs noch machen wollen. Und dementsprechend haben wir da eine entsprechend hohe Nachfrage. Das heißt, die Kunden wissen schon seit einigen Jahren und planen auch auf die nächsten Jahre, dass das Ganze eben weiter voranschreitet und dass das eben ja eine entscheidende Stellschraube für sie sein wird, um weiter ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, dass sie immer mehr automatisieren müssen. Und das tun sie natürlich auf verschiedenen Ebenen. Auch IoT zum Beispiel ist ja ein sehr beliebtes Mittel, um solche Themen zu automatisieren. Aber sie haben auch eben festgestellt, dass sie mit IoT auch nicht alles erreichen können. Sie können nicht damit alles überwachen und nicht alle Daten sammeln, die sie brauchen, sondern sie brauchen weiterhin mobile Sensorplattformen, wie sie bisher quasi der Mensch darstellt, der durch diese Anlage läuft, der sich mobil alles anguckt, der vielleicht zusätzlich mit Kameras, thermischen Kameras, dynamisch Bilder aufnimmt, dynamische Inspektionen macht und solche Sachen. Und das kann man eben durch ein mobiles Robotersystem relativ gut abbilden. Zwar auch noch nicht zu 100%, wie Marc gesagt hat, der Roboter ist nicht so schlau und kann nicht so gut alles, aber manche Sachen kann er tatsächlich besser, repetitiver, die Datenqualität wird höher und er kann natürlich eine Vielzahl von Sensoren mitschleppen, die ein normaler Mensch jetzt erstmal nicht hat, der müsste auch Zusatzequipment mitbringen, wie zum Beispiel die thermische Kamera oder den Gassensor. Und die hat der Roboter dann einfach immer dabei und liefert dementsprechend ein breiteres Bild der Anlage mit höherer Wiederholgenauigkeit, ohne müde zu werden, ohne dass es ihm langweilig wird dabei, ohne dass die Daten, die am Ende der Runde gesammelt werden, schlechter sind als die am Anfang gesammelt werden, weil dem wird einfach nicht langweilig über diese anderthalb Stunden, die über die Anlage läuft. Und der Mensch, wenn er anderthalb Stunden die gleichen Sachen macht, dann wird am Ende die Qualität nicht besser werden.
Das heißt, eure These oder eure Beobachtung wäre, Lösungen wie eure, ja, über Robotik, ja, nimmt nicht Arbeitsplätze weg.
Das ist ein Element. Du kannst es nicht so singulär betrachten. Ich glaube, es wird viele Dinge geben, wo man zum Beispiel auch sagt, ach, das machen wir jetzt vielleicht nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr. Man nimmt andere Maßnahmen wahr, wenn man jetzt baut, dass man zum Beispiel Redundanzen größer einbaut, wenn man sagt, okay, der Aufbau von einem Umspannwerk. Ein weiterer Transformator kostet mich so viel. Das kostet mich am Ende weniger, als wenn ich dann eben halt immer sofort einen Menschen hinschicken muss, wenn der erste ausfällt. Vielleicht kann der dann einfach mal 3, 4, 5, 10 Tage rumstehen, bevor eben halt ein Reparaturtrupp kommt, um es zu fixen. Also ich glaube, es ist am Ende ein Element, was jetzt vor allen Dingen die Dynamik reinbringt, die man braucht. Weil du hast mit dem Roboter den Vorteil, du musst nicht groß wirklich in Infrastruktur investieren. Also wenn du jetzt so überlegst über zum Beispiel das klassische, der Wachmann, der ums Haus rumläuft, also um das Lagerhaus oder um die Industrieanlage. So, wenn du den jetzt mit IoT, also mit Kameras ausstatten möchtest, dann musst du ihm halt viele Kameras installieren. Die brauchen Strom, die brauchen Netzwerk, die müssen sicher sein, abgenommen und so weiter und so fort. Das ist dann, da brauchst du vielleicht Masten aufstellen. Das ist ziemlich anstrengend. Deswegen sehen wir zum Beispiel auf Baustellen diese Baustellen-Kameras, die auch so mobil sind, wo Solarpanels drauf sind und die dann das Ding, das ist einfach eine relativ simple Methode, um zügig eine Änderung innerhalb deiner Infrastruktur einzuführen, ohne dass du große Kosten hast und dass du relativ flexibel auch einsetzen kannst. Weil wenn du mal eine Kamera installiert hast, dann guckt die Kamera genau das an, was in ihrem Schwenkbereich ist, aber nicht mehr. Und ein Roboter kann einfach sagen, okay, jetzt gehe ich mal woanders hin und gucke da drüben hin, weil da hat sich jetzt gerade was geändert. Wir haben da einen Container hingestellt oder da ist jetzt ein Stückchen das neue Tor oder was auch immer. Das heißt also, es gibt dir mehr Flexibilität, hat aber ganz klare Nachteile, weil der Roboter kann einfach nicht 24 Stunden auf eine Stelle starren. Ja, also der muss ja andere Sachen noch machen. Also der kann immer Momentaufnahmen mitnehmen. Das heißt also, es gibt für jeden Bereich wird es eine neue Anwendung geben und eine andere Lösung. Aber der Roboter bringt eben halt sehr viel Flexibilität und Dynamik mit. Und das hat unter anderem auch, weil du vorhin den demografischen Wandel angesprochen hast, natürlich auch viel zu mit dem Kulturwechsel jetzt der neuen Generation zu tun. Ja. Also in Öl und Gas haben wir das so schön. Da ist momentan der Replacement Rate, also wie viele Leute kommen und wie viel gehen, 2:1. Das heißt, also zwei hoch ausgebildete Leute, die 40 Jahre, 50 Jahre Erfahrung haben, in dem Sektor gehen und einer mit Bachelor, Master kommt und soll dann bitte die Technologie von den 1950er Jahren bitte bedienen. Ja, der guckt dich dann eben halt an und sagt, okay, was ist das? Ich kenne kein Wählscheibtelefon nach dem Motto. Ja. Und das ist das Problem, wo wir da reinlaufen. Und die haben natürlich viel höheres Interesse daran, auch mit neuen Dingen zu fahren. Das heißt also, der Roboter an sich ist eben halt so gesehen auch ein Quantensprung in dem Technologietreiber dort vor Ort, der eingebracht wird in eine Umgebung, die eigentlich aus den 50ern kommt. Ja. Und das haben wir in vielen Bereichen. Und das bringt natürlich auch einen gewissen Magnet für eben halt die jüngere Generation, die sagt, okay, da kann ich viel mehr damit anfangen. Das kann ich verbinden mit dem, was ich mir vorstelle. Ich hatte so ein schönes Gespräch mit einem, muss ich vorsichtig sein, mit einem großen deutschen Energieunternehmer und dessen HR-Abteilung. Und der sagte mir so was Tolles, wir müssen jetzt die Millennials heiern, weil die sind ja da, also die müssen jetzt irgendwie rein. Aber mit denen habe ich ein Problem, weil die wollen nicht mehr 24/7, noch nicht mal irgendwie draußen arbeiten. Die wollen gutes Work-Life-Balance haben. Und ich krieg die noch nicht mal zum Umspannwerk, weil die haben ja keinen Führerschein. Und da siehst du, da knallen diese Fronten aufeinander, die gewissermaßen auch zu Recht. Ja, weil klar, wir wollen natürlich, das ist eine kleinere Generation, es sind nicht mehr so viele. Und alle zerren an ihnen und alle wollen etwas von ihnen. Und die müssen sich natürlich besser ausbalancieren und dass die eben halt auch keine Lust haben, am Wochenende irgendwie rauszurennen und irgendwie ein Kabel in Ordnung zu bringen, was irgendein Umspannwerk kaputt gegangen ist, weil was runtergefallen ist. Vollkommen verständlich. So, und da müssen wir eben halt uns drauf einstellen und daher verschiedene flexible Technologien einbringen, die es dir ermöglichen, das zum Beispiel einfach nur besser zu eruieren. Ja? Verstehen, das ist das Problem.
Es leuchtet mir total ein. Was mir sofort hochpoppt, in dem Zusammenhang. Wenn das so einleuchtend ist, wie ist denn die Einstiegshürde denn tatsächlich? Also die Einstiegshürde müsste ja super niedrig sein. Aber wie erlebt ihr das denn? Also man müsste ja eigentlich Hurra schreien, oder?
Eigentlich müssten euch ja die Kunden die Bude einrennen, weil ich meine, das Problem hat ja jeder irgendwie, dass er diese Arbeitsplätze, diese Fachkräfte nicht mehr ersetzt kriegt, die Stellen nicht mehr besetzt kriegt, keinen Nachwuchs kriegt. Ja, also das hat ja im Prinzip jeder, ja, also überall, ja. So. Und wenn man nicht jetzt handelt, kann ich ja auch eine AI nicht trainieren. Eigentlich müssen wir jetzt alle Schlange stehen, weil im Moment habe ich noch ein paar Fachkräfte, die quasi Wissen weitergeben könnten. Und wie erlebt ihr das? Werdet ihr überschüttet mit Anfragen oder ist es mühselig?
Ich denke, einige haben es erkannt und einige dementsprechend überschütten uns mit Anfragen. Andere tun sich noch schwer. Also speziell würde ich sagen, in Deutschland und Europa ist es manchmal auch noch ein bisschen schwieriger. Manche haben da noch sehr viel Vorbehalte auch. Und da muss man natürlich auch mit umgehen. Ne? Wie sind die Vorbehalte gegenüber neuen Technologien, gegenüber die Roboter nehmen den Menschen die Arbeitsplätze weg. Solche Sentiments kriegt man natürlich auch hin und wieder. Und deshalb muss man natürlich da die Balance finden. Aber aus vieler Großunternehmen und deren Führungsebenen, die eben das auf großer Basis sehen, die verstehen genau, es wird über die nächsten Jahre nicht drum herum gehen und wir müssen damit jetzt starten, damit wir diesen Anschluss nicht verpassen. Das ist genau das Thema, das wir jetzt sehen, das wir auch immer wieder gesagt bekommen. Aber natürlich, dass jedes einzelne Unternehmen braucht trotzdem eine gewisse Zeit, diese Schritte anzugehen, diese Schritte zu machen, so eine neue Technologie zu onboarden, von vielen Themen her, von der IT-Security, von den Prozessen, die damit einhergehen, von den Managementprozessen, von den Prozeduren, wie das in den täglichen Arbeitsablauf integriert wird. Ne, da sind viele große Schritte, die zu machen sind und dementsprechend ist also eine digitale Transformation ist ein klassisches Thema, wird immer wieder angepriesen auf vielen, vielen Ebenen. Es ist einfach wirklich ein Prozess, der Jahre braucht. Ja, der passiert nicht instantan, aber der Bedarf ist enorm und er wächst immer weiter. Er wird nicht wieder kleiner werden.
Also ich finde, ich glaube, das Wichtige ist genau das, was Dorian gesagt hat. Also du hast eben halt wieder die Menschen, die sich wandeln müssen. Und da ist genau der Vorteil, dass eben halt auch Roboter sexy sind. Also sprich, selbst die mittelalte Generation findet die gut. Die ältere Generation sagt, das will ich jetzt nicht, gehe bald Rente. Aber vor allen Dingen die Jungen, die kommen eben halt rein und sagen, okay, jetzt eine Überwachungskamera installieren oder einem Roboter die ganze Sache machen. Da ist die Antwort relativ einfach. Ja, let's go for the Roboter. Ja, also das ist einfach, das hat auch einen gewissen Pull-Effekt auch unteren Ebenen, also nicht nur von ganz oben, wo eben mal das Management sagt, oh, ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, der Demografiewandel kommt, wir müssen mal was machen, sondern es kommt eben halt dadurch, dass eben halt eine Erneuerung auch da eintritt, die neue Generation kommt und die leben ja in einer ganz anderen Welt und für die ist Roboter jetzt natürlich ein Thema und AI, was da rumherum ist, also Roboter und AI kann man eigentlich nicht trennen, ist natürlich deren Welt und das bringen sie rein und damit haben wir eigentlich einen ziemlich guten Standpunkt gerade. Also wir sind in den letzten 9 Monaten über 2-fach gewachsen und wir gehen davon aus, dass 25 sich nochmal stärker vorangehen wird. Weil der Bedarf ist massiv, ja, weil man merkt, dass überall gehen die Leute in die Rente, überall werden die Lücken größer. Wir haben ja gesehen, was in den letzten 5 Jahren mit der Deutschen Bahn einfach passiert ist, und auch aus den ähnlichen Gründen. Ja.
Aber eine der Lösungen für diesen Wandel ist Automatisierung. Sowas, was ihr macht. Ja, mit Schwarmintelligenz irgendwie, mit Schwarmrobotiklösungen zum Beispiel Anlagen überwachen. Ja, und steuern.
Ja. Genau, es ist halt Robotik und AI, das sind die Themen, die in vielen, vielen Bereichen eben solche Sachen ermöglichen werden, ja. Die uns ermöglichen werden, die Last besser zu verteilen, ja. Weil viele, viele Aufgaben eben nicht mehr unbedingt von Menschen gemacht werden müssen. Und ich meine, das ist eine Befürchtung auf der einen Seite von vielen Leuten, wie gesagt, ne, dass ihnen Jobs weggenommen werden. Auf der anderen Seite ist es für uns eine Hoffnung auch, dass wir damit überhaupt die Arbeitslast, die es eben gibt und die es weitergeben wird, überhaupt erledigen können. Und diese Balance, denke ich, muss man halt eben finden.
Ja, also finde ich das wirklich spannend. Ja, auch gerade, dass ihr eure Kernkompetenz ist wirklich so eine Art Softwarelösung haben, mit der ihr einen ganzen Schwarm von eine gemischte Flotte von Robotern steuern könnt aus so einer Anlage. Das ist im Prinzip eure Kernkompetenz, oder? Also ihr baut keine Roboter, sondern ihr baut die Steuerung im Prinzip oder die Auswertung oder.
Ja, genau. Also wirklich auch die Steuerung der Software auf den Robotern. Das ist wirklich eine Sache, die uns auch von, sag ich mal, unserer Konkurrenz unterscheidet. Wir sind eben nicht nur das Flottenmanagementsystem, mit dem du alle überwachen kannst, sondern wir haben wirklich auf jedem einzelnen Roboter die Intelligenz mitgebracht. Das nennen wir unser Robot Brain, das wir mit auf die Roboter aufspielen und das eben mit Hilfe von AI, aber auch klassischen Regelungsalgorithmen, diese Robotern ermöglicht zu navigieren, ihre Wege zu finden, Hindernisse zu vermeiden, an die richtigen Stellen zu kommen, die richtigen Inspektionspunkte zu finden, die Daten einzusammeln, auch in einer Datenqualität, die hilfreich ist, selber direkt zu überprüfen, habe ich denn das Bild, was ich eben gemacht habe, in einer Qualität aufgenommen, dass hinterher die Auswertung, die auf der Cloud-Seite erfolgen wird, auch erfolgreich sein kann. Weil es hilft natürlich nichts, wenn der Roboter blind sozusagen Bilder in die richtige Richtung macht, aber es waren Regentropfen dazwischen, das Bild spiegelt, weil die Sonne direkt reingeschienen hat oder dahinter stand, solche Sachen. Ne? Das heißt, unsere Roboter haben sowohl die Intelligenz auf dem Roboter, die Inspektion richtig durchzuführen, als auch sich in diesen Anlagen komplett autonom zu bewegen und diese Daten dann eben mit unser Cloud-System mitzubringen. Das ist der zweite Teil, den wir eben anbieten, unsere, wie wir es nennen, unsere Site-Centric Cloud-Lösung, das heißt, diese ganze Anlage wird modelliert als ein digitaler Zwilling und da gehen von all den Robotern eben die Daten ein, werden dort aggregiert, werden analysiert mit AI, mit neuronalen Netzwerken, wirklich, um zu erkennen, welchen Wert hat denn diese Anzeige, die der Roboter gerade abfotografiert hat, welche Temperaturen habe ich an diesem Motor? Ist das höher als die Umgebungstemperatur? Wie viel höher ist das? Ist das noch im normalen Bereich? Welche Gasmessungen habe ich gemacht? Wo waren die Gaswerte wie hoch? Das heißt, ich kann so Heatmaps erstellen, um zu identifizieren, wo könnte denn das Gasleck sein? Wenn ich Gase messe, die da nicht sein sollten, kann ich damit Gaslecks identifizieren. All diese Themen, ne, die passieren bei uns nicht auf einem einzelnen Roboter dann mehr, sondern dann eben auf dieser Ebene 1 höher und dann eben für die gesamte Anlage betrachtet. Und das ist eben der große Unterschied, den wir haben, wenn wir einen einzelnen Roboter von einem Hersteller haben, der sozusagen auch eine Autonomie-Software mitbringt und der vielleicht auch Runden läuft und die Daten einsammelt. Das Spannende ist dann eigentlich gegeben, wenn es um eine wirklich gemischte Flotte geht von Robotern, die aus Luft, aus Boden, mit verschiedenen Antriebssystemen und so weiter in verschiedenen Umgebungen, in explosionsgeschützten Umgebungen muss man zum Beispiel spezielle Roboter einsetzen, anders als in Bereichen, wo keine explosiven Gase sind. Und all diese Roboter vereinen wir in einer Plattform mit unserem Brain auf den Robotern drauf und mit unserem Cloud-Brain darüber, wo diese ganzen Informationen zusammenkommen und eben in ein digitales Modell für den Kunden aggregiert und analysiert werden, sodass die Kunden dort dann eben die Daten alle bekommen, alle Informationen dort abgreifen können und auf diesen Informationen dann eben auch Entscheidungen treffen, wie sie mit ihrer Anlage umgehen. Das heißt, Predictive Maintenance, genauso wie tägliche Überprüfung, ist alles im grünen Bereich. All diese Themen können dort eben erfasst werden. Und der Kunde muss sich nur noch mit einem System beschäftigen an der Stelle. Der braucht eine Benutzerschnittstelle, die er von uns kriegt. Er braucht eine API, an der er sozusagen seine anderen Systeme, seinen eigenen Digital Twin, seine Asset Management Systeme und so weiter anschließt und kann damit all diese verschiedenen Roboter, die wir haben, die ganze Flotte von Robotern, alle gleich benutzen und alle steuern eben Daten und Informationen bei zu dieser Gesamtsicht.
Also ich kann ja vielleicht mal ein plastisches Beispiel geben, was wir zum Beispiel, also ist bei einer größeren Raffinerie in Deutschland, da gibt es auch ein Video draußen, Shell Rheinland ist das, da fliegen von uns Drohnen rum. Das heißt, die Drohne lebt in so einer kleinen Box und die Box geht dann auf, die Drohne hebt ab und fliegt dort dann die verschiedenen Tanks ab. Ja, das sind die großen Tanks, wo die ganzen Flüssigkeiten gelagert sind, die dann dort entweder zwischengelagert werden oder eben halt produziert werden. Und die Tanks müssen eigentlich mindestens dreimal die Woche gecheckt werden, ob da nicht oben Flüssigkeit auf den Dächern sich meldet, weil das könnte bedeuten, dass das Tankdach kippt. Das sind so schwimmende Dächer. Und das ist natürlich so ein Riesenproblem, weil ein extremes Risiko, der letzte Schaden, der war irgendwie in der Mehrfach-Millionen-Höhe und dann sind auch schnell mal eben halt Menschenleben gefährdet, ja. So, wenn du so 20 Tanks eben halt checken musst, dann musst du die Tanks auch hochlaufen. Ich habe das gemacht bei Frühlingstemperaturen angenehm, in voller Safety-Montur. Du bist mit einem Tank bis zu einer halben Stunde beschäftigt. Ja? Also das Checken dauert 5 Minuten da oben, aber das Hochlaufen ist ein Knochenjob. Das Ding ist 30 Meter hoch. Ja? Und wenn du das jetzt mal mit dem der klassische Dachdecker wieder reinbringst, ja, mit 60 rennst du diese Tanks nicht mehr hoch. Also der das vorher gemacht hat, der hat für die 20 Tanks knapp 8 Stunden gebraucht. Ja, so 8 Stunden für 20 Tanks, macht jetzt die Drohne in 20 Minuten fliegen und dann auch nochmal ein bisschen nachbereiten, mit den Daten durchschauen. Die AI filtert schon mal vor, ja, und er guckt sich bei einer Tasse Kaffee den Drohnenflug währenddessen an und guckt, dass eben halt nichts passiert. Das ist die Sicherheitsüberwachung des Menschen so gesehen, die hinten dran ist. Und dann guckt er sich Ergebnisse an. Und dann sind die auch super historisch vorhanden, die Daten. Ja, du kannst also schauen, wie hat sich das denn verändert über Zeit? Ah, guck mal da hinten, da gab es irgendwas. Also da kommen viele, viele neue Anwendungen auch heraus, die es eben halt den Leuten jetzt ermöglichen, wirklich effektiver zu arbeiten, weil der kann jetzt 7,5 Stunden, eigentlich mehr, also pro Woche, war der das ja dreimal gemacht, bist du schon sofort bei über 20 Stunden die Woche, jetzt effektivere, wichtigere Arbeit leisten, die ganze Zeit eben halt nicht gemacht werden konnte. Und damit auch diese Weitergeben des Wissens, das Zusammenfassen an die nächste Generation ist natürlich super wichtig, weil wie willst du es denn weitergeben, wenn du ständig noch in deinen alten Aufgaben befangen bist? Ja, und gleichzeitig fährt eben halt unten ein Roboter rum und kümmert sich um die Bodenthemen, weil das, was du nicht haben möchtest, ist zum Beispiel eine Drohne auf Augenhöhe. Die ist nicht so, also da gibt es eben halt auch ein großes Gefährdungspotenzial, dass so eine Drohne eben halt bei Windstoß auch mal jemand ins Gesicht fliegt. Ja, und das, genau das ist ja das, was man eben halt wieder vermeiden möchte. Also das heißt, da kommt diese Kombination rein, weil du eben halt sagst, okay, ich möchte diese gesamte Anlage überwachen, aber Drohne in engen Gang, im dunklen Bereich oder so, in den Anlagenbereich, wo eigentlich alles laut ist, ja, alles brummt und macht einen Riesenkrach, du hast Ohrenschützer auf, du würdest diese Drohne niemals hören, ja, und schon hast du dann Gefahrenpotenzial. Und beim Roboter ist es eben halt, naja, der kann dir vielleicht auf den Fuß treten oder fährt ans Schienenbein, aber also wenn das ist so ein bisschen wie vom Faultier gebissen werden, ja. Also das ist ein bisschen, die sind ja nicht schnell, die Roboter. Das ist ja aus per Definition, ja. Langsam ist gut, weil bedeutet eben halt sicher, ja. Also daher, da muss man das, da hat man eben halt ziemlich gute Kombination daraus und das ermöglicht tatsächlich dann zu sagen, okay, jetzt haben wir Leute, die sich einfach wieder um wichtigere Dinge kümmern können, weil wir reduzieren nicht die Arbeitsplätze, die sind ja da, die brauchen wir auch noch für die Transformation. die gehen ja von alleine, weil die gehen in Rente. Das wissen wir jetzt schon. Also es ist nichts, dass wir jetzt eigentlich sagen, wir schmeißen die Leute raus. Nein, die gehen. Ja, zu Recht.
Ja, aber mein Eindruck ist, wenn ich hier zuhöre, es entstehen ja auch neue Arbeitsplätze. Ich brauche ja dann quasi Spezialisten, ja, die sich mit AI auskennen und Robotics auskennen, die sich dafür kümmern, dass diese gemischte Roboterflotte funktioniert, ja, dass die Daten richtig ausgewertet werden, die sich auskennen mit Predictive Maintenance, ja, oder mit all diesen, mit diesen Bereichen, ja. Also ich brauche ja da schon ziemlich auch gut ausgebildete System, wenn man so will, Ingenieure, ja, oder, ja. Und bildet ihr solche Leute aus für eure Kunden, die dann diese Systeme verwenden?
Genau, ja. Wir machen genau das. Wir bauen immer mehr drumherum auch unsere Lösung. Und dazu gehört eben halt auch der Trainings- und Servicebereich, dass wir sagen, okay, wir bilden dich aus. Du kriegst am Ende kriegst du eine Art Roboterführerschein, ja, dass du weißt, wie du mit diesen Maschinen umgehen musst. Ja, dass du auch am Ende ein Zertifikat hast, weil natürlich ist das ist so ein bisschen wie, früher hast du mit der Schaufel gearbeitet, jetzt hast du einen Bagger. Also musst du auch erstmal lernen, wie der Bagger funktioniert, nach dem Motto. Und das bedeutet, dass die Leute natürlich das auch kennenlernen müssen und das schafft tatsächlich neue Arbeitsplätze oder qualifiziert eben halt auch Leute höher, weil sie jetzt sagen, okay, jetzt habe ich einen Drohnenführerschein oder einen Flugschein, ich habe einen Roboterführerschein und kann mich damit auch anders positionieren in dem Unternehmen. Ja? Für viele auch wirklich, wenn du vorher Dull, Dirty, Dangerous gemacht hast, also sprich repetitive Tasks, dann bist du auch froh, wenn du mal wieder gefordert wirst. Ja? Und es macht ja vor allen Dingen auch Spaß. Und wie gesagt, der Sog-Effekt für die junge Generation ist auf jeden Fall da.
Ja, oder auch in anderen Bereichen. Ja, ein guter Freund von mir, der ist so ein Maintenance-Manager, ja, und ist spezialisiert auf so Commissioning, also wenn ganze Anlagen irgendwie in Betrieb genommen werden, ja, im Oil- und Gasbereich offshore, ja. Das heißt, der fliegt regelmäßig mit irgendwelchen Sikorsky-Hubschraubern irgendwie offshore auf irgendeine Plattform, die in Betrieb genommen wird, ja, und ist dann da 2-3 Wochen, ja. Und dreimal kann man raten, was seine Frau sagt, ja, die ist natürlich nicht begeistert, ja. Früher, vor 20 Jahren hat das keinen gekratzt, ja, dass Männer irgendwie regelmäßig 2 Wochen, 3 Wochen auf so einer Plattform sind, irgendwie, ja. Heutzutage sieht man das anders, ja, und da kann man natürlich auch, wenn ich mir überlege, allein dieser ganze Offshore-Bereich, ja, da kann man vermutlich auch unglaublich viele Arbeitsplätze irgendwie ersetzen, die keiner mehr machen will, ja, also, ja.
Ja, da ist einfach die Technologie halt jetzt einfach so viele Schritte, so viele Jahrzehnte weiter, dass man wirklich dort eine Menge Jobs ersetzen kann, die nicht nur, weil sie repetitiv sind, sondern oder sonst irgendwie unangenehm sind, ersetzt werden sollten, sondern auch, weil sie sehr ineffizient sind. Es ist natürlich überhaupt nicht effizient, auf eine Offshore-Anlage Leute rauszufliegen mit dem Helikopter, die dort paar Tage oder auch Stunden arbeiten zu lassen und dann wieder zurückzufliegen. Das ist nicht effizient. Richtig teuer, ne? Und es ist auch weder für den Menschen, der diese Arbeit macht, ist es gut, noch für die Firma, die das bezahlen soll. Das ist, ne, auf keiner Ebene ist das geschickt. Das heißt, wenn man das automatisieren kann, ist das deutlich, deutlich besser. Und das kann man natürlich in gewissem Maße schon tun. Also wir haben durchaus Roboter, die auch im Offshore-Bereich schon sind, dort ihre autonomen Aufgaben durchführen. Und neben ihren autonomen Aufgaben haben die natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man diesen Roboter auch als Fernüberwachungsgerät noch zusätzlich benutzt. Also wenn man Aufgaben erledigen will, die noch nicht sozusagen automatisiert sind, kann sich ja jemand remote da draufschalten, um sich schon mal einen Überblick zu verschaffen, um die Anlage besser zu verstehen, um Sachen anzuschauen, die normalerweise nicht in der Standardinspektion drin sind. Das heißt, die Lage einzuschätzen ist viel, viel besser. Und natürlich kann man sich damit auch auf einen Besuch, wenn er denn stattfinden muss, von der Offshore-Anlage deutlich besser vorbereiten. Das heißt, auch die Besuche der Anlagen werden effizienter. Man weiß besser, was muss man alles mitbringen, was muss man eigentlich genau machen, wie sieht es dort vor Ort aus. Man kann die Leute dementsprechend über solche Fernpräsenz-Tools schon mal schulen und denen einfach einen Einblick geben, was muss ich denn machen, sobald ich dort lande, und dementsprechend werden die auch viel effizienter, wenn sie dann doch nochmal vor Ort sein müssen.
Und du darfst nicht vergessen, Offshore ist ein Thema, aber Offshore sind so irgendwelche Umspannwerke irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, wo überall Windparks, Farms, PV-Parks sind, die sind schon so weit draußen, dass du irgendeinen hochqualifizierten Techniker in ein Auto setzt, der fährt dann 2 Stunden nach am Ende der Welt und stellt dann fest, er hat das falsche Werkzeug dabei und fährt wieder zurück. Da hast du genau das gleiche Problem. Du verlierst einfach Arbeitskräfte, die immer weniger sind, ja. Ja, und stell mal vor, dann hast du mal einen Sturm. Ja, da ist mal richtig, Haia Popaia und schon hast du irgendwie überall Schäden. Dann musst du auch erstmal feststellen, wo fahre ich denn überhaupt zuerst? Wo setze ich die wenigen Ressourcen, die ich jetzt noch habe, am effektivsten ein? Und da sind natürlich die Augen, die du vor Ort hast, wo du schon mal Abschätzungen machen kannst und weißt, ah, da muss ich das mitbringen, sieht das nach dem Problem aus, aber das ist nicht so schlimm, da können wir das andere. Ja. All das macht die Sache natürlich effizienter und sicherer und ermöglicht daher auch mit weniger Arbeitskräften die größere Infrastrukturen zu sichern, zu operieren und so gesehen insgesamt eine Effizienzsteigerung zu gewinnen. Hoffen wir.
Lass uns nochmal auf ein Thema zurückkommen, was du angeschnitten hast. Und zwar, du hast gesagt, ihr seid die letzten 9 Monate zweifach gewachsen und werdet das vermutlich jetzt 2025 wieder tun. Mhm. Das heißt, ihr seid ja jetzt genau in dieser Scale-Up-Phase, ja, wo man hochskaliert. Mhm. Ja, und was sind da so die großen Themen und Herausforderungen, die ihr da gerade vor euch habt? Ja, weil das ist ja immer der spannende Punkt, ja, dass man so als Startup an den Punkt kommt, wo man tatsächlich hochskalieren kann. Ja, ja, aber dann auch den Scale zu schaffen. Ja, und wo steht ihr da gerade und was beschäftigt euch da?
Naja, wir sind jetzt so gesehen, waren ein kleineres Team, jetzt sind wir jetzt mittlerweile schon 60 Leute, aber wir waren ein kleineres Team und jetzt hast du natürlich so, dass viel Wissen auf einzelnen Personen lastet und jetzt bist du dabei, das Team so umzustrukturieren, dass du natürlich da mehr Redundanzen reinspringst, aber trotzdem natürlich noch dieses nicht direkt in den Konzern wandelst, ja, wo alles eben halt langsam wird, sondern wo du eben halt noch immer noch diese Gemeinschaft hast, die zusammen was erreichen und wirklich nach vorne die Welt verändern wollen und dieses Gefühl ist eben halt noch so lange wie möglich weitertragen und oder wenn möglich für immer, ja. Und genau das ist natürlich ein Thema, weil wir jetzt auch anfangen, neue Standorte aufzumachen in anderen Kontinenten. Das bedeutet, all das sind Herausforderungen, die muss man sich jetzt stellen und muss gucken, wie kann man diese extrem starke Kultur, die wir auch aufgebaut haben, und glücklicherweise sind wir in Corona so gesehen gestartet und haben eine Remote-Kultur aufgebaut. Das heißt, nur wenig Mitarbeiter sitzen bei uns im Headquarter, die meisten sind irgendwo remote. Und diese Remote-Kultur hat den Vorteil, dass zum einen, du kannst normalerweise nicht an Roboter ran, die irgendwo auf einer Ölplattform irgendwo im Pazifik stehen, ja. Aber hat natürlich auch den Vorteil jetzt, dass wir es einfacher haben, damit ein bisschen zu skalieren. Auf der anderen Seite sind es natürlich trotzdem Herausforderungen. Wie arbeitest du mit verschiedenen Zeitzonen? Wie kriegst du das Team zusammen? Wie koordinierst du das? Machst du Arbeitsaufträge, die dann übertragen werden? All das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich jetzt, wo man auch immer mehr ins Operative reinrutscht, ja, weil wir vorher sehr stark in der Entwicklung waren. Jetzt geht es darum, ja, wir haben jetzt weltweit 5 Data Centers, wo irgendwie Permanentbetrieb viele Roboter mittlerweile dranhängen, die alle irgendwie ihre Runden machen sollen. Und wenn was mal nicht klappt, dann muss irgendeiner reagieren. Und wie kriegen wir das sinnvoll durchgeschleust, dass da ein Problem ist, was dann woanders wieder irgendwie gelöst werden muss? All das sind die Themen, wo es jetzt wirklich um Organisation bauen geht, was eben halt extrem wichtig ist. Und auf der Technikseite ist es natürlich auch die Robustheit erhöhen. Ja, also wir haben ein sehr robustes Produkt, aber wir reden ja jetzt über die Nachkommastelle bei 99,9%. Ja, also nach dem Motto, da sind wir noch nicht ganz, aber das ist der Teil, den natürlich der Kunde erwartet, wenn du eben halt in so einem hochsensiblen Bereich mit irgendwas operierst. Ja, weil wie du sagst, Hubschrauber losschicken, um einen Roboter die Kette neu aufzuziehen, weil er gerade da irgendwo bei was drüber gefahren ist, auf einer Offshore-Plattform, ist extrem teuer. Also das muss man eben halt vermeiden und ja, das ist die Herausforderung.
Würdet ihr nochmal in Deutschland gründen oder würdet ihr gleich im Ausland gründen, wenn ihr es nochmal machen will?
Nein, ich würde nicht in Deutschland gründen.
Wo würdest du gründen?
USA.
Wenn du frei, USA.
Das liegt aber auch in dem Tech-Bereich. Ja. Also es ist ganz klar, USA ist führend in AI, auch zum Großteil in Robotik. Und wenn du irgendwas, was sich schnell bewegen möchte, irgendwie gründen willst, dann tu es nicht hier. Also das ist leider ein Learning und das ist muss man ganz klar sagen. Und ich meine, wir haben ja auch schon gesehen, dass mit von der Leyen, die es auch vorstellt und sagt, hier, wir müssen da schneller werden, wir müssen da einfacher werden für diese Startups, weil wir einfach ganz klar, also wenn mich jetzt einer sagt, ich würde gern gründen, dann habe ich denen allen schon gesagt, mach's nicht hier, du tust dir nur weh, fang lieber gleich direkt woanders an. Du bist da schneller und freier. Und das sehen wir ja auch, also es sind ja auch viele Gründer, die bereits irgendwie Fußabdruck in anderen Ländern haben, die sind ganz stark in die USA gehen, weil es ist einfacher und schneller und damit kommt deine, du gründest ja nicht, um reich zu werden, du gründest ja, um tatsächlich die Idee, die das, was du machen möchtest, umzusetzen. Wenn dich die ganze Zeit etwas daran hindert, das umzusetzen, dann frustriert das. Und dann frustriert es vor allen Dingen, wenn dem halt jemand anderes schneller ist. Und du sagst, das hätte ich jetzt auch machen können, aber es war alles so langsam. Und das führt dazu, dass wir genau diese junge Generation, die wir brauchen, dass die eben halt immer mehr auswandert. Ja.
Ja. Knapp 300.000 Leute sind letztes Jahr aus Deutschland ausgewandert.
Ja, ich weiß, ich kenne die Zahlen, es ist frustrierend. 300.000 Leute, die hier was verändern könnten und die gehen.
Also Marc, ich teile deine Einschätzung weitestgehend und ich kann dir trotzdem einfach nur danken und auch dir, Dorian, dass ihr hier seid. Also dass es trotzdem diejenigen gibt, auch wenn ihr das hier nicht nochmal tun würdet, zu zeigen, dass Deutschland tatsächlich auch noch Engineering und Entwicklung kann. Ja, dass es wirklich schlaue Köpfe gibt, die was bewegen wollen und die das Gesamtpaket und diese Gesamtinfrastruktur verstanden haben, was unser Problem ist. Ja, und nicht nur isoliert betrachten.
Das Potenzial der Leute hier ist enorm hoch. Ne? Das ist gar keine Frage. Die Leute, die wir hier kriegen, die hier studiert haben, was die an Know-how mitbringen, ist Wahnsinn. Das ist echt eine tolle Sache. Von daher, es ist schwierig auf vielen, vielen Ebenen, aber es liegt nicht daran, dass wir nicht gute Leute hätten. Es liegt daran, dass eben bürokratische Themen und andere das Ganze ausbremsen.
Ja, danke. Ich habe ja echt viel gelernt, ja, über Robotik auf Maintenance-Anlagen. Ja? Maintenance-Schwarm-Robotics mit Cloud und allem drum und dran. Ja? Und ich denke, das ist wirklich spannend. Ja? Und ich wünsche euch viel Erfolg. Ja?
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.